Wir haben viel Zeit verwendet für verschiedene einleitende Fragen. Und darum stehen wir auch heute noch in Kapitel 1. Wir lesen nochmals ab Vers 1, aber ich werde nicht einfach wiederholen, was wir letztes Mal schon gesehen haben. Dafür gibt es ja die Aufnahmen auf bibelklasse.de, um nachzuhören, sondern wir werden dann speziell ab Vers 9 weiterfahren. Also zu Beginn das ganze Kapitel 1 nochmals lesen.
Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss, und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles was er sah. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes, den 7 Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an des Herrn Tag im Geist, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, schreib in ein Buch und sende es den 7 Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, begleitet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hat in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtend in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird, was das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter betrifft. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden.
Vielen Dank. Also bis Vers 8 haben wir letztes Mal vieles im Detail besprochen und jetzt gehen wir weiter mit Vers 9. Da wird nochmals genannt, wer der Verfasser der Offenbarung ist, nämlich Johannes. Wo war er schon mal genannt worden?
Vers 1.
In Vers 1, jawohl. Liest du gerade, Roland?
Er hat Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinen Knecht Johannes gesandt.
Jawohl. Es gibt Kritiker, die haben gesagt, ja, die Offenbarung ist von einem Johannes geschrieben worden. Aber natürlich nicht von Johannes, dem Jünger Jesu, dem Apostel. Und wie das so üblich ist in der Bibelkritik, man kann alle möglichen Dinge behaupten. Und man verlangt aber auch nicht, dass diese Dinge bewiesen werden. Denn das können sie nicht beweisen. Aber das Gegenteil können wir beweisen, dass es tatsächlich der Apostel ist. Das haben wir letztes Mal eben noch nicht angeschaut. Das ist eben diese Frage nach dem Verfasser. Das muss man immer wieder beantworten, wenn man ein neues Bibelbuch behandelt. Von wem ist es geschrieben? Das ist wichtig. Dann auch für das Verständnis. Jetzt ist es so, wir haben aus der frühesten Christenheit schriftliche Überlieferungen außerhalb der Bibel, die uns sehr klar bezeugen, dass Johannes, der Jünger Jesu, der Autor der Offenbarung ist. Da ist zu erwähnen Justin, das war ein Christ, ein bekannter Christ, ein Schreiber eines Buches, das sehr berühmt geworden ist, gegen die Ketzer. Der hat gelebt im 2. Jahrhundert. Und dieser Justin, der Märtyrer, nimmt in diesem Buch gegen die Ketzer Bezug auf das tausendjährige Reich, wie es in Offenbarung 20 beschrieben wird. Und da sagt er, dass die Offenbarung von Johannes, einem der Apostel Christi, verfasst worden sei. Also bereits aus dem 2. Jahrhundert. Und dann unter den vielen Zeugnissen, die es gibt, ist weiter zu erwähnen Irenäus. Das ist auch ein bekannter Schreiber aus dem 2. Jahrhundert. Und zwar, er benutzt die Offenbarung öfters, manchmal ohne Angabe der Quelle. Und einzelne Male schreibt er eben, von wem das ist. Und da finden wir die Stelle bei ihm. Johannes in der Offenbarung sagt, oder Johannes, der Jünger des Herrn in der Offenbarung. Also auch da ganz klar bezeugt. Und dann gibt es weitere Zeugnisse wie Tertullian, das war ein Rechtsanwalt um 200 nach Christus. Also schon etwas später jetzt als diese noch früheren, die ich erwähnt habe, und auch er sagt ganz klar, dass die Offenbarung von dem Apostel Johannes stammt. Wo findet man solche Informationen? Es gibt schlechte Einleitungsliteratur in die Bücher der Bibel, eben die bibelkritisch sind, und es gibt auch Bibeltreue. Und eine solche Bibeltreue stammt von Erich Mauerhofer, ursprünglich in zwei Bänden herausgegeben, Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. Und da wird für jedes Bibelbuch im Neuen Testament werden diese Fragen abgehandelt und da werden die Quellen ganz genau verzeichnet, sodass man das in der Literatur auch wieder nachlesen könnte. So hat man wirklich die Argumente in der Hand. Wenn man eben mal damit konfrontiert wird, dass jemand sagt, ja, wer sagt schon, dass die Offenbarung sei von Johannes? Die wurde irgendwann mal abgefasst. Nein. Und unter diesen Zeugen wird zum Beispiel auch gesagt, dass Johannes das geschrieben habe am Ende der Herrschaft von Kaiser Domitian. Domitian regierte bis 98 nach Christus. Also in der Schlusszeit von Domitian habe ich ja geschrieben, dann ist die Annahme 95, 96 nach Christus, die trifft das ungefähre Datum. Gibt es dazu noch Fragen?
Ja?
Ja, es gibt auch innerbiblische Argumente, dass Johannes der Verfasser ist, in dem ganz typische Ausdrücke, die wir aus dem Johannesevangelium kennen oder auch aus den Johannesbriefen, dass man die auch wieder in der Offenbarung findet. Zum Beispiel, wer hat gerade so ein Beispiel? Ja, ganz speziell ist ja, dass das Johannesevangelium Jesus Christus am Anfang wie nennt?
Das Wort.
Ja, das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und in der Offenbarung zum Beispiel, Kapitel 19. Da wird die Wiederkunft Christi beschrieben in Macht und Herrlichkeit. Liest jemand Offenbarung 19, Vers 11?
Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treu und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes.
Jawohl. Also auch da diese seltene Bezeichnung im Neuen Testament, der Herr Jesus, das Wort, wird auch hier wiederholt. Das ist nur ein Beispiel, aber so könnte man zahlreiche Beispiele bringen, die eben solche Parallelen gerade zu den Schriften von Johannes aufweisen. Natürlich könnte jemand argumentieren, aber in der Offenbarung gibt es auch viele Wörter, die man zum Beispiel im Johannesevangelium nie findet. Aber da muss man sagen, das hängt eben auch stark zusammen mit dem Thema. Natürlich in der Offenbarung werden viele Wörter verwendet im Zusammenhang mit diesen prophetischen zukünftigen Dingen und Gerichten, die kommen werden. Und das ist ja nicht ein zentrales Thema im Johannesevangelium. Und darum, in diesem Zusammenhang findet man viele Wörter, die man im Johannesevangelium nicht finden würde. Aber das hat nichts zu tun mit der Frage der Verfasserschaft. Das ist bei jedem Autor so. Wenn man, sagen wir, mein Buch Der Messias im Tempel vergleichen würde mit meinem Büchlein über Rockmusik, dann würde man erstaunt feststellen, dass da in Messias im Tempel, da findet man nicht Ausdrücke wie Beatles, Rolling Stones, das kommt nicht vor, oder auch nichts mit das Thema Drogen und so weiter. Ja, natürlich ist das auch ein ganz anderes Thema. Und so ist das bei allen Autoren so, dass eben ein bestimmter Wortschatz verwendet wird, der besonders zu tun hat mit dem speziellen Thema, das man in einem bestimmten Buch behandelt. So auch in der Offenbarung. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann gehen wir weiter. Wo war Johannes und warum? Das haben wir eigentlich letztes Mal schon beantwortet, das wäre Repetition. Er war verbannt auf der Insel Patmos, die liegt ja im Mittelmeer, vorgelagert vor die heutige Westtürkei. Ich habe letztes Mal schon erklärt, das für die, die nicht da waren, Johannes hatte in seinen letzten Jahren einen besonderen Dienst in Ephesus, also in der heutigen Westtürkei, in dieser Provinz Asia, etwa so groß wie die Schweiz. Und dort finden sich alle diese Städte, in denen Gemeinden waren, eben diese Städte, die in Offenbarung 2 und 3 angeschrieben werden mit Briefen. Ephesus, dann Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Also, Johannes war verbannt durch Kaiser Domitian, weil er eben als Zeuge des Wortes Gottes tätig war auf die Insel Patmos. Und jetzt schreibt er eben diese Gemeinden an, unter denen er einen speziellen Dienst getan hatte. Und das war natürlich eine ganz harte Sache für Johannes, so verbannt zu sein auf eine unwirtliche Insel inmitten des wilden und tosenden Mittelmeeres. Und was war dann mit den Zusammenkünften der Gläubigen? Die konnte er nicht mehr besuchen. Und das erklärt die Tatsache, dass er denn die Offenbarung bekam an einem ganz bestimmten Wochentag. Nämlich an welchem Tag?
An des Herrn Tag.
Ja, wo steht das?
Vers 10.
Vers 10, ja, liest das jemand vor?
Ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune.
Jawohl. Also ich war an dem Tag des Herrn oder wörtlich an dem Herrn gehörigen Tag im Geist. Nun gibt es Leute, die sagen, nein, nein, das hat nichts zu tun mit dem Sonntag. Ja, mit womit hat es dann zu tun? Was sagen die?
Gerichtstag.
Gerichtstag? Wie kommst du auf Gerichtstag? Das ist der Punkt. Die Gerichtszeit, wenn Jesus Christus wiederkommen wird als Richter der Welt, diese Zeit wird im Alten und auch im Neuen Testament bezeichnet als der Tag des Herrn. Können wir dazu einen Beleg haben? Beispiel. Wo kommt dieser Tag des Herrn im Alten Testament vor? Ja, an vielen Stellen. Jesaja, Joel, Hesekiel, Amos. Aber schlagen wir mal Zephania auf. Jetzt kommt es darauf an, ob es beginnt zu rascheln. Oder ob man die kleinen Propheten schnell findet. Also am Schluss des Alten Testaments sind die kleinen Propheten und eher gegen das Ende hin kommt Zephania. Liest jemand mal Zephania 1, Verse 14 bis 18.
Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und sehr rasch kommt er herbei. Horch, der Tag des Herrn. Bitter schreit dort auf der Held. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag. Ein Tag der Angst und der Bedrängnis. Ein Tag des Ruins und der Zerstörung. Ein Tag der Finsternis und des Dunkels. Ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Ein Tag des Schofarschalls und des Alarmblasens gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Da will ich die Menschen ängstigen, dass sie herumtappen wie die Blinden, denn am Herrn haben sie sich versündigt. Darum soll ihr Blut hingeschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Mist. Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie retten können am Tag des Zornes des Herrn. Und durch das Feuer seines Eifers soll das ganze Land verzehrt werden. Denn eine Vernichtung, einen plötzlichen Untergang wird er allen Bewohnern des Landes bereiten.
Also man beachte, wie oft hier der Ausdruck Tag vorkommt. Aber eben, zuerst in Vers 14, der große Tag des Herrn. Und dann im gleichen Vers, der Tag des Herrn. Und er wird genannt der Tag des Grimmes, der Tag der Drangsal und der Bedrängnis, Tag des Verwüstens, Tag der Finsternis und so weiter und so fort. Im Neuen Testament ist das wieder aufgenommen. Dieser Tag des Herrn kommt auch im Neuen Testament vor. Wo zum Beispiel? 1. Thessalonicher 5, 2, ein Beispiel unter nähren. Lies du genau diesen Vers vor, sagen wir Verse 2 und 3. Jawohl. Also das ist dieser alttestamentliche Begriff aufgenommen, der Tag des Herrn. Auf Griechisch, jetzt muss ich ein bisschen Griechisch bringen, damit man den Unterschied sieht. Hier Tag des Herrn heißt Hehemera, der Tag, Tu Kyriou, des Herrn. Und das ist an allen Stellen, wo über diesen Tag des Herrn gesprochen wird, so. Aber da in Offenbarung 1, Vers 10 steht das ganz anders auf Griechisch. Da steht He Kyriake Hemera, der dem Herrn gehörige Tag. Kyriakos heißt dem Herrn gehörig. Und dieses Wort kommt nur zweimal vor im Neuen Testament. Weiß jemand zufällig wo noch?
Beim Abendmahl.
Ja, genau, wo? Beim Abendmahl. Nicht in der Apostelgeschichte, sondern, weißt du gerade? Ja, 1. Korinther, genau. Schlagen wir auf 1. Korinther 10. Ich meine durch 11. 1. Korinther 11, Vers 20. Da spricht der Apostel Paulus über das Abendmahl ausführlich. Aber wir lesen nur Vers 20.
Wenn ihr nun an einem Orte zusammenkommt, so ist das nicht des Herrn Mahlessen. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg.
Ja, und so weiter. Also, er spricht hier darüber, wie die Korinther das Abendmahl ganz falsch gefeiert haben. Darum sagt er, so ist das nicht des Herrn Abendmahlessen. Nun steht hier im Griechischen nicht das Abendmahl des Herrn, sondern das dem Herrn gehörige Abendmahl. Ganz wörtlich. Der gleiche Ausdruck. Kyriakos. Übrigens, dieses Wort Kyriakos kennen wir im Deutschen. Später hat das Wort Kirche gegeben. Kyriake, das Y als I, gibt Kyriake. Und dann war das noch ein bisschen ein weiterer Weg. Und daraus ist aus Kyriak, ist dann schließlich Kirche entstanden. Das heißt also, das wäre das dem Herrn gehörige Haus. Ja, das Wort Haus ist dann weggelassen. Aber quasi die Abkürzung für das dem Herrn gehörige Haus, das ist Kirche. Wobei wir wissen aus dem Neuen Testament, dass für die Gemeinde heute geht es nicht mehr um das Haus. Die Gläubigen selber sind ja das Haus des Herrn. Sie sind lebendige Steine. Jeder Gläubige ist ein lebendiger Stein an diesem geistlichen Gebäude, sagt 1. Petrus 2. Aber irgendwo müssen die Gläubigen ja doch zusammenkommen. So ganz ideal ist es nicht, wenn wir das ganze Jahr draußen im Wald wären. Und so haben wir mit der Zeit eben auch das Gebäude, wo die Gläubigen zusammengekommen sind, eben als Haus des Herrn, als Kirche bezeichnet. Ja, nur einfach, damit man den Begriff ein bisschen versteht. Und hier steht, hat das also nichts zu tun mit dem Gerichtstag. Weil das wurde eben schon gesagt, ja, Johannes wurde eben in der Vision quasi versetzt in die Gerichtszeit des Tages des Herrn. Aber das ist ein anderer Ausdruck da. Das bedeutet nicht der Gerichtstag, sondern das bedeutet eben der Sonntag, der von den frühesten Christen schon genannt wurde, der Tag des Herrn. Jetzt kommen die Adventisten. Und was sagen die in dem Zusammenhang?
Sabbat feiern. Das ist wie der 10 Gebote drin und wer den Sabbat nicht feiert, das ist schon mal ganz
genau. Cool. Und was sagen Sie dann zum Sonntag?
Das heilige
Wann?
Oh, im Kaiser Konstantin wahrscheinlich.
Ja, im 4. Jahrhundert, als die Verfolgungszeit aufgehört hat und dem Römischen Reich, plötzlich wurde das Römische Reich christlich. Allerdings leider nur in Anführungsstrichen. Und der Kaiser Konstantin hat plötzlich das Christentum als erlaubte Religion bezeichnet und schon bald darauf wurde das Christentum zur Staatsreligion des Römischen Reiches erklärt. Und in dieser Zeit habe dann eben Konstantin befohlen, jetzt soll man nicht mit dem Sabbat beobachten als Feiertag der Christen, sondern den Sonntag. Und damit habe er eben das Heidentum, dadurch das Heidentum in die Christenheit eingeführt, unter anderem. Die Tatsache ist die, dass das eine Geschichtsfälschung ist. Es gibt ja manche Geschichtsfälschungen, nicht wahr? Und das ist auch eine. Und zwar gibt es historische Zeugnisse aus der frühen Christenheit bis in die früheste Zeit zurück, die das Gegenteil beweisen. Zum Beispiel Ignatius. Er lebte ca. 35 bis 110 nach Christus. Also er hat die neutestamentliche Zeit zum großen Teil noch miterlebt. Er war übrigens ein Schüler von dem Apostel Johannes, hat ihn persönlich gekannt. Und von diesem Ignatius haben wir einen Brief an die Magnesier. Und da schreibt er in Abschnitt 9 folgendes. Wenn dann jene, die in alten Gebräuchen gewandelt sind, eine Erneuerung der Hoffnung erlangen und nicht länger dem Sabbat dienen, sondern ihr Leben nach dem Tag des Herrn ausrichten, an welchem unser Leben und so weiter. Das sagt also dieser Zeitgenosse von Johannes, am Tag des Herrn, da feiern die Christen. Und übernimmt also diesen Ausdruck, den wir da von der Offenbarung her kennen. Dann gibt es ein Buch, das heißt Die Dache, 12 Apostellehre. Das wurde geschrieben ungefähr 100 bis 120 nach Christus. Also gerade in den Jahren nach der Offenbarung. Und da steht in Abschnitt 14, und am Tag des Herrn versammelt euch und brecht das Brot und gebt Dank. Da sehen wir das. Geht zurück in die früheste Zeit der Christenheit. Und nochmals, Justin, der Märtyr, den ich ja schon erwähnt habe, der lebte 100 bis 165 nach Christus. Also gerade etwa da, wo Johannes gestorben ist, da wurde er geboren. Und in seinem Buch Apologie, Kapitel 67, schreibt er, aber der Sonntag ist der Tag, an welchem wir alle unsere übliche Versammlung halten. Denn es ist der erste Tag, an dem Gott die Welt machte, indem er einen Wandel in der Dunkelheit der Welt erwirkte. Und Jesus Christus, unser Erlöser, erstand an selbigem Tag von dem Tod. Also da können wir ganz klar sagen, die Adventisten verkündigen ständig eine Geschichtsfälschung. Das ist überhaupt nicht wahr, dass es erst im 4. Jahrhundert diese Änderung gab, sondern die frühesten Christen bis zurück in die Apostelzeit, die sprechen ganz klar von dem ersten Tag der Woche als dem Herrn gehörigen Tag. Und gerade dieser Justin, der Märtyrer, was sagt er über diesen ersten Tag der Woche?
Die Bedeutung, warum der eingesetzt.
Der Auferstehungstag des Herrn Jesus und noch etwas besonders erwähnt er. Ja. Also die Welt wurde am Sonntag erschaffen. Die Bibel beginnt mit dem Sonntag. Natürlich, die Bibel nennt ihn nicht Sonntag. Das ist ein heidnischer Ausdruck. Das ist der Tag, der dem Sonnengott geweiht ist. Aber wie nennt denn die Bibel den ersten Tag der Woche? Und das heißt auf Deutsch?
Der erste Tag.
Der erste Tag. Also genauso wie die Brasilianer. Die machen das ja auch so. Die nummerieren die Wochentage durch. Die haben nicht so heidnische Namen wie wir. Und im Hebräischen ist es bis zum heutigen Tag so, also Sonntag heißt Yom Rishon. Und was heißt denn Sonntag? Schule. Ja, Schule ist schon ein schwieriges Wort. Das heißt Haus des Buches. Also Yom Rishon, Beit Sefer Yom HaRishon, also Haus des Buches des ersten Tages, das ist die Sonntagsschule. Also so zählt man die Tage durch, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, das geht bis zum sechsten Tag und dann Yom Shabbat, das ist dann der siebte Tag. Also die Bibel beginnt mit dem ersten Schöpfungstag, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und an diesem selben Tag hat Gott gesprochen, es werde Licht und es wurde Licht. Das ist der erste Schöpfungstag und an diesem selben Tag ist der Herr Jesus auferstanden. Und darum ist der Herr Jesus eben an diesem ersten Tag dann auch den Jüngern erschienen. Können wir jetzt kurz aufschlagen, Johannes 20. Vers 19, liest jemand davor?
Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch.
Noch Vers 20, weil das so schön ist.
Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen.
Ja, also der Bibeltext, Johannes selber betont, das war am ersten Tag der Woche. An dem Tag, an dem der Herr auferstanden war. Die Jünger waren versammelt. Aber was ist eine Versammlung ohne den Herrn? Und die Türen waren geschlossen und plötzlich der Herr erscheint in ihrer Mitte. In der Mitte, ja. Und bringt ihnen seinen Frieden, den er errungen hat am Kreuz, Friede euch, und zeigt Hände, seine durchstochenen Hände und seine Seite, und die Jünger freuen sich in dieser Zusammenkunft, weil sie den Herrn sehen konnten. Und das wird so richtig zum Prototyp einer christlichen Versammlung, einer Zusammenkunft. Sie sind da zusammen, der Herr in der Mitte, Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und der Herr gibt uns seinen Frieden und wir dürfen ihn sehen. Heute dürfen wir ihn sehen durch sein Wort, durch das Wort Gottes, wo seine Herrlichkeit entfaltet wird. Ja, und dann beschreibt Johannes nicht, was am Montag kam und am Dienstag, sondern gerade im nächsten Abschnitt, Vers 24, liest jemand?
Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagen die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege, und lege meine Hand in die Seine, so werde ich nicht glauben.
Also, hier wird nicht klar gesagt, wann das war, diese Unterredung mit Thomas. Könnte am ersten Tag gewesen sein, aber dann auch eben an einem Wochentag. Aber jetzt kommt's. Bitte weiter.
Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in ihre Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben.
Jawohl. Also 8 Tage später, wieder der erste Tag der Woche. Und wieder sind sie versammelt und der Herr erscheint an diesem Tag in der Mitte der Jünger. Um eben diesen Tag zum Prototyp zu machen, der Zusammenkunft der Gläubigen. Natürlich sehen wir in Apostelgeschichte 2, ab Pfingsten haben die ersten Christen, am Pfingsten begann ja die Gemeinde zu existieren, da entstand sie. Und ab Pfingsten, sagt Apostelgeschichte 2, sind sie wann zusammengekommen, die Christen? Noch mehr als nur am ersten Tag. Jeden Tag, Apostelgeschichte 2 im Schluss. Aber in diesem ersten Jahr war sowieso alles speziell. Denn diejenigen, die großen Besitz hatten, die haben vorzu, haben die verkauft und haben den Erlös in eine Gemeindekasse gelegt. Und auf diese Weise war das möglich, dass die ganze Gemeinde ein Jahr jeden Tag zusammenkommen konnte. Die Apostel haben sie unterwiesen. Und Gott hat das so geplant, denn nach einem Jahr kam die Ermordung von Stephanus. Und da wurden alle zerstreut. Und was haben die gemacht? Die haben sich nicht hinter allen Büschen versteckt, sondern die sind zwar verjagt worden aus Jerusalem hinaus, aber die haben begonnen zu missionieren. Und da ist eine Gemeinde nach der anderen entstanden. Und diese Jungbekehrten, ein Jahr bekehrt, waren fähig, Gemeinden aufzubauen. Darum war also dieses erste Jahr schon etwas ganz Spezielles. Und später sehen wir in Apostelgeschichte 20 ein interessantes Beispiel. Liest jemand Vers 7?
Am ersten Tag der Woche.
Warte noch, bis alle das haben, bitte. Also aus dem Zusammenhang sieht man, Paulus kam 7 Tage vorher an und hat er offensichtlich gewartet, dass dann noch dieser erste Wochentag kommt. Und er hat die ganze Nacht durchgepredigt. Und dann ist er zu Fuß weitergegangen. Es war ihm also offensichtlich so wichtig, dass der erste Tag der Woche, nicht wahr, das war nicht 8 Tage später, sondern kam 7 Tage vorher. Also kann man wohl so, sagen wir, am Montag an, warte bis zum Sonntag und dann hat er noch die ganze Nacht durchgepredigt, am nächsten Tag ist er weitergezogen. Zu Fuß. Das zeige ich das von seiner Konstitution. Also, wer liest Vers 7?
Am ersten Tag der Woche, aber als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er zog das Wort hinaus bis zum Mittag.
Ja, aber das war ja nur die erste Etappe. Dann fiel ja dieser Jüngling Eutychus aus dem Fenster hinaus, aber nachher ging die Versammlung weiter bis zum frühen Morgen. Bis zum Anbruch des Tages, Vers 11. Es wird ja sogar gesagt, er habe lang bis zum Anbruch des Tages geredet. War ziemlich lang, eine lange Versammlung. Aber eben am ersten Tag der Woche, und die kamen zusammen, das Ziel dieser Zusammenkunft war,
Brot zu brechen.
Um Brot zu brechen, das Abendmahl zu feiern. Jetzt versteht man natürlich, warum eben dieser außerbiblische Text aus der 12-Apostel-Lehre sagt, und am Tag des Herrn versammelt euch und brecht das Brot und gebt Dank. Man muss aber sagen, im Neuen Testament gibt es nirgends ein Gebot, dass das Abendmahl am ersten Tag der Woche gefeiert werden muss. Aber wir sehen, dass das da in Troas ganz klar üblich war. Und eben der erste Tag der Woche wird als ganz spezieller Tag im Neuen Testament hervorgehoben. Nach 1. Korinther 16 soll an diesem Tag jeweils soll das Geld gesammelt werden für die Mission. Wird klar gesagt, am ersten Tag, jeden ersten Tag der Woche. Auch dort sehen wir, dieser Tag war ganz speziell. Und da wird gesagt, sie sind gekommen, um das Brot zu brechen. Das zeigt also, dieser Tag war ein ganz spezieller Tag. Und man muss sagen, es ist der einzige Feiertag im Neuen Testament, der uns wirklich als Feiertag der Christen vorgestellt wird. Alles andere ist spätere Erfindung. Aber der erste Tag der Woche, der dem Herrn gehörige Tag, sollte dieser Tag sein, wo man ganz besonders für den Herrn und für seine Sache frei war. Und darum war das der ideale Tag, wo man eben zusammenkam und nicht seinen Geschäften nachging. Und nun sehen wir, Johannes war auf der Insel Patmos und da war dieser erste Tag der Woche. Er konnte sich nicht mit den Gläubigen versammeln und ausgerechnet an diesem Tag erscheint ihm der Herr in Herrlichkeit und öffnet diesen Blick. Auch da erlebt er wieder, was er damals erlebt hatte am ersten Tag der Woche, am Auferstehungstag, dass er den Herrn sehen durfte in seiner Herrlichkeit. Ja. Also, ein Adventist würde sagen, der Sabbat ist gültig für alle Menschen. Nicht wahr? Und diese Frage ist eine ganz andere Frage. Da geht es jetzt um die jüdischen Christen. War das für die ein Problem? Nun, schlagen wir mal auf 2. Mose. Wer liest Verse 16 und 17?
So sollen denn die Söhne Israel den Sabbat halten, um den Sabbat in all ihren Generationen zu feiern, als ewigen Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel für ewig. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, siebten Tag aber hat er geruht und Atem geschöpft.
Also hier wird gesagt, der Sabbat ist ein Zeichen wofür? Bundeszeichen? Für die Israeliten, ja. Ja. Bundeszeichen für die Israeliten, also nicht für die Menschen. Gott hat am Sinai, 2. Mose 19, einen Bund geschlossen mit dem Volk Israel. Und im Kapitel drauf, 2. Mose 20, gibt Gott ihnen die 10 Gebote. Und wie lautet das 4. Gebot?
Gedenke des Sabbats, dass du ihn heiligst.
Genau. Und das ist das erste Mal in der Bibel, dass der Sabbat als Gebot erscheint. In der Schöpfung heißt es, dass Gott am 7. Tag, am Sabbat geruht hat. Aber nirgends sehen wir, dass Gott nachher Adam das Gebot der Sabbatruhe gegeben hätte. Und auch später nicht, als er den Bund schloss mit Noah, auch nicht mit Abraham, aber als er den Bund schloss mit Israel am Sinai, hat Gott den Sabbat als Gebot eingesetzt und sagt, das ist das spezielle Zeichen zwischen mir und Israel. Und da sieht man auch wieder, dass die Lehre der Adventisten eine Irrlehre ist. Die sagen, alle Menschen müssen den Sabbat halten. Und bis hin zur Lehre, wer das nicht tut, wird einmal verloren gehen. Und darum sagt der Apostel Paulus im Neuen Testament, im Blick auf die Gemeinde, die eben nicht Israel ist. Die Gemeinde ist nicht Israel. Israel ist das irdische Volk Gottes, die Gemeinde ist das himmlische Volk Gottes. Und im Neuen Testament gibt es für die Gemeinde kein Sabbatgebot und die Gemeinde ist nicht unter den Bund vom Sinai gestellt. Jetzt lesen wir Kolosser 2, Verse 16 und 17.
So richte euch nun niemand über Speise oder Trank, oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper aber ist Christi.
Jawohl. Also da sagt ihr, all diese Gebote, die Gott im Bund vom Sinai Israel gegeben hat, Koscher-Gebote, also welche Speisen sind rein, welche sind unrein, welche Getränke sind rein, welche sind unrein, hat mit euch nichts zu tun. Neumondfest hat mit euch nichts zu tun. Sabbate haben mit euch nichts zu tun. Also niemand, lasst euch von niemandem verurteilen im Blick auf diese Dinge. Die sind nämlich nur ein Schattenbild auf Christus hin und in ihm haben wir jetzt die Erfüllung. Und jetzt ganz wichtig im Blick auf die Juden, die zum Glauben gekommen sind, das sagt Römer 7. Können wir das mal kurz aufschlagen? Ich behandle das so ausführlich, weil diese Dinge ständig heute so massiv unter den Gläubigen verbreitet werden und es wird so viel Verwirrung gestiftet. Ständig bekomme ich E-Mails, wo mir die Frage gestellt wird, ja, wie ist das mit dem Sabbat? Müssen wir denn nicht doch halten? Und was steht da in Römer 7, Vers 1 und 2?
Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt.
Noch Vers 2.
Denn die verheiratete Frau ist durch das Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes.
Jawohl. Also, ein Gesetz gilt solange, wie die Menschen leben. Wenn jemand einen Banküberfall überfallen hat, dann wird er im Namen des Gesetzes hier in der Bundesrepublik verfolgt. Aber wenn er auf der Flucht in eine Betonmauer fährt mit dem Auto, dann hört die Verfolgung auf. Mit dem Tod ist die Sache erledigt. Also das ist, solange jemand lebt, solange gilt das. Und jetzt erklärt der Apostel Paulus, ihr jüdischen Christen, das Gesetz vom Sinai gilt für euch, solange eben man lebt. Aber ihr seid alle tot. Warum? Römer 7, Vers 4. Wer liest das?
Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen.
Also er sagt, Jesus Christus ist gestorben am Kreuz. Aber dadurch, dass ihr an Jesus Christus geglaubt habt und sein Opfer für euch in Anspruch genommen habt, habt ihr euch mit Christus identifiziert. Und Gott hat Christus mit euch identifiziert. Er war für eure Sünde stellvertretend am Kreuz. Und darum wird jetzt sein Tod, seit eurer Bekehrung, wird betrachtet als euer Tod. Und darum seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz vom Sinai. Aus diesem Grund ist ein bekehrter Jude nicht mehr unter dem Gesetz. Und darum ist er auch nicht mehr gebunden, die Gebote vom Sinai zu halten. Aber, und das haben die Rabbiner schon von alters her gelehrt, diese Tora, dieses Gesetz, das wir in der jetzigen Zeit lernen, kann man nicht vergleichen mit der Tora, die der Messias einmal bringen wird. Also man wusste im Judentum, das steht so im Midrash Kohelet, das ist ein bekannter Kommentar aus dem Mittelalter, rabbinischer Kommentar zum Buch Prediger. Da haben die Juden selber gelehrt, die Rabbiner gelehrt, diese Tora gilt nicht für alle Zeiten, Sondern wenn der Messias kommt, wird er ein neues Gesetz bringen. Das Gesetz des Messias. Und der Herr Jesus ist gekommen und durch seinen Tod ist er das Ende des Gesetzes. Das steht so in Römer 10. Schlagen wir das auch noch vor auf. Römer 10, Vers 4.
Christus ist das Ende des Gesetzes, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt.
Also Christus ist des Gesetzes Ende. Und jetzt seid ihr nicht mehr unter diesem Gesetz, aber jetzt seid ihr nicht gesetzlos. Jetzt steht ihr unter dem Gesetz des Christus. Und das wird im Galaterbrief auch so erwähnt, das Gesetz des Messias. Schlagen wir auf Galater 6, Vers 2. Jawohl. Und wenn man jetzt diesen Ausdruck, das Gesetz des Christus, auf Griechisch zurückübersetzt auf Hebräisch, dann gibt es das Gesetz des Messias. Torato shel Mashiach. Genau so, wie das in der rabbinischen Literatur vorkommt. Und das sind alle diese Gebote im Neuen Testament, die der Herr Jesus der Gemeinde gegeben hat. Das ist das Gesetz des Christus, das Gesetz des Messias, das Gesetz des Christus. Das ist viel höher als das Gesetz vom Sinai. Das Gesetz vom Sinai sagte nur, du sollst nicht Ehe brechen. Aber das Gesetz des Christus sagt in Epheser 5, dass der Mann bereit sein soll, sein Leben zu lassen für seine Frau. Das ist mehr als nur Ehebruch vermeiden. Und das Gesetz des Christus sagt nicht einfach, du sollst nicht stehlen, sondern in Epheser 4 steht, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Sondern arbeite vielmehr das Gute mit seinen Händen, damit er den Bedürftigen mitzuteilen habe. Also nicht nur nicht stehlen, sondern schau mal, dass du arbeitest, damit du auch noch anderen, die es nötig haben, etwas davon geben kannst. Und so steht die Gemeinde eben unter diesem Gesetz des Christus und das gilt auch für die jüdischen Christen. Aber jetzt kommt ein wichtiges Aber. Das heißt, vorher möchte ich noch, wenn wir Galater schon offen haben, noch lesen, Galater 4, Vers 4. Wer liest vor?
Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan.
Nur weiter.
Damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus.
Und dann noch weiter bis Vers 9, bis Vers 10 sogar.
Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate, und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe.
Jawohl. Also jetzt wird hier klar gesagt, Jesus Christus wurde geboren, und zwar unter dem Gesetz. Er hat sich unter den Bund des Sinais gestellt. Er wurde auch am achten Tag beschnitten. Und er hat in seinem Leben alle Gebote vollkommen eingehalten. Und dann ist er ans Kreuz gegangen. Und da hat sich Römer 10, Vers 4 erfüllt. Christus ist des Gesetzes Ende. Erst am Ende seines Lebens. Also das Zeitalter des Gesetzes vom Sinai geht bis zum Kreuz von Golgatha. Und das Ziel war, auf dass er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte, auf dass wir die Sohnschaft empfingen. Und jetzt, durch diesen Loskauf, sind gläubige Juden nicht mehr unter dem Gesetz. Darum sagt Römer 6, ihr seid nicht unter Gesetz. In 1. Korinther 9 sagt Paulus, ich bin nicht unter Gesetz. Und nun haben diese Galater, das waren Nicht-Juden, die sind zum Glauben gekommen, haben sich verführen lassen von ihr Lehren. Die haben gesagt, ihr müsst auch die jüdischen Feste feiern. Und den Sabbat feiern und den Neumondfest und so weiter müsst ihr alles mitmachen. Und Passa feiern und Laubhütten feiern und so weiter. Und der Apostel Paulus sagt, wie wendet ihr euch wieder um zu den schwachen und armseligen Elementen? Er nennt das, was Gott eingesetzt hatte. Der Sabbat, die Neumondfeste, Passa und so weiter. Das ist alles von Gott, nennt er armselige Elemente, weil er damit sagen will, die sind nicht das Eigentliche, sondern das war ein Bild auf die Realität, auf den Körper, wie wir in Kolosser 2 gelesen haben, der in Christus einmal Realität werden sollte. Und jetzt wollt ihr euch darunter stellen, und er sagt, ihr beobachtet Tage, Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. War die Frage, sind die Galater wirklich bekehrt oder nicht? War alles für nichts. Da seht ihr, das geht also sehr weit, was da gesagt wird. Und er erklärt im Galaterbrief ganz klar, ihr dürft überhaupt nichts davon halten. Und da kann einer sagen, ja, aber halt. Wisst ihr das mit dem Apostel Paulus selbst? Da kommt er nach Jerusalem, übernimmt die Kosten für Opfer von Brüdern, die ein Gelübde hatten. Ja, Apostelgeschichte 21, dann heißt es in Apostelgeschichte 16 am Anfang, er habe Timotheus beschnitten, um der Juden willen, die an jenem Ort waren. Naja, wie geht denn das? Ganz einfach. 1. Korinther 9. Vers 20. So bekannt. Lesen wir von Vers 19 an. 1. Korinther 9, 19.
Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies tue ich aber um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben.
Jawohl. Also, der Apostel Paulus selber war Jude. Und er hat weiter solche Dinge praktiziert, ist sogar auch in den Tempel gegangen, hat sich gereinigt, hat sogar Opferkosten für jüdische Gläubige übernommen. Damit ist er dem Juden ein Jude geworden, um sie zu gewinnen, um ihnen nicht ein Ärgernis zu sein. Dass sie deswegen sonst nicht zum Glauben kämen. Und darum hat er auch Timotheus beschnitten, um der Juden willen, weil Timotheus ein Jude war. Seine Mutter war Jüdin. Aber Titus hat er nie beschnitten. Das war kein Jude. Wäre nie vorgekommen. Im Galaterbrief sagt er ganz klar den Nichtjuden, ihr dürft euch nicht beschneiden lassen. Das wäre ganz falsch. Aber Timotheus hat er um der Juden willen beschnitten, um diese Angst wegzunehmen. Jeder Jude oder fast jeder Jude hat die Angst in sich, wenn ich an Jesus Christus glaube, verleugne ich den Glauben meiner Väter. Und diese Angst muss man wegnehmen, indem man sagt, nein, sondern wir haben das erkannt, was die Erfüllung ist von dem, worauf die Väter so lange gewartet und gehofft haben. Und wenn nun also Juden das Passa feiern, um Juden besser erreichen zu können, ist das etwas ganz anderes, als wenn man sagen würde, wir sind immer noch unter dem Gesetz. Das stimmt nicht. Bekehrte, die mit Jesus Christus, dem Auferstandenen, verbunden sind, die stehen nicht mehr unter dem Gesetz vom Sinai, aber sie stehen unter dem Gesetz des Christus. Und der langen Rede kurzer Sinn, darum ist es kein Problem für die jüdischen Christen. Aber wenn sie weiter den Sabbat als Feiertag benutzen, um Juden zu erreichen, ist das etwas ganz anderes. Und das ist auch in Israel üblich unter den messiasgläubigen Juden. Aber eben, man muss die Lehre ganz klar darstellen und ja nicht solche, die keine jüdische Abkunft hat, da hineinziehen. Sonst fallen sie unter das Urteil des scharfen Galaterbriefes, der extrem scharf ist und eben das als Irrlehre geißelt. Und jetzt müssen wir auch sehen, der Tag des Herrn ist eine ganz andere Haltung. Im Judentum hat man gewartet durch die Woche hindurch, wann kommt die Königin Schabbat. Der Sabbattag wird als Königin bildlich gesehen. Und man wartet auf diesen Tag der Ruhe. Und so musste eben Israel im Alten Testament warten, wann kommt einmal die Zeit, wo der Messias kommt und uns in die Ruhe Gottes hineinführt. Und uns auch unser Gewissen zur Ruhe bringt, durch eine völlige Vergebung. Das war ein Warten. Und erst als der Herr Jesus sein Opfer vollendet hatte, kam diese Ruhe. Und darum sagt der Herr Jesus in Matthäus 12, kommet her zu mir alle, ihr mühseligen und Beladenen, ich will euch Ruhe geben. Und gerade im nächsten Abschnitt geht es um den Sabbat. Und der Herr sagt, dass er der Herr des Sabbats sei. Und da zeigt er, die Erfüllung des Sabbats ist eben die Ruhe in Christus. Und wenn man den ersten Tag der Woche, an dem Gott die Welt erschaffen hat, an dem Jesus Christus auferstanden ist, als Feiertag feiert, dann geht man aus der Erfüllung heraus in die Woche. Nicht wahr? Wir warten nicht, bis mal in der Zukunft die Vollendung kommt, ist alles schon vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht und darum ist es eine ganz andere Haltung, wenn man vom ersten Tag der Woche her in die neue Woche hineingeht. Und man muss das eben auch bewusst sich aneignen. Das heißt, es ist wirklich alles gut gemacht, alles vollendet. Und nun war das eben für Johannes eine traurige Sache, an dem Herrn gehörigen Tag, da alleine auf Patmos zu sein. Und dann erschien ihm der Herr in Herrlichkeit, ganz persönlich. Und das zeigt, wenn wir unsere Zusammenkünfte aus zwingenden Gründen nicht besuchen können. In Hebräer 10 wird gewarnt, wird gesagt, wir sollen die Zusammenkünfte nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist. Aber wenn man verbannt wird, dann kann man nicht anders, oder? Und es gibt auch Missionare, die eine Pionierarbeit aufbauen, es ist noch keine Gemeinde da. Aber dann hat der Herr Möglichkeiten, um da zu versorgen. Und so war das bei Johannes. Mit Konsequenzen für uns heute, dass wir das Buch der Offenbarung als grünen Abschluss der Bibel haben. So, jetzt machen wir 20 Minuten Pause und dann gehen wir richtig weiter mit Kapitel 1. Ich denke, dieser Exkurs über den Tag des Herrn, beziehungsweise über den dem Herrn gehörigen Tag, war berechtigt, weil dieser Ausdruck eben nur hier im Neuen Testament vorkommt. Aber in seinem Wesen eben viel breiter abgestützt ist, wie wir gesehen haben, dass an ganz diversen Stellen im Neuen Testament über diesen ersten Tag der Woche gesprochen wird. Und dann habe ich jemanden in der Pause angesprochen, auf das, was ich gerade noch vergessen hatte, vor der Pause. Und zwar, an welchem Tag ist die Gemeinde entstanden? Am Pfingsten, ja. Apostelgeschichte 2. Was war das für ein Wochentag? Wie? Das war ein Sonntag. Ja, wie kommt ihr drauf? In meiner Bibel steht nicht Sonntag. Auch nicht erster Tag und auch nicht Herrentag. Ja? Ja, das Pfingstfest ist ja das jüdische Fest Shavuot, das Wochenfest. In 3. Mose 23 werden die sieben Feste des Herrn erklärt. Passa, dann das Fest der ungesäuerten Brote, das Erstlingsfest am Tag nach dem Sabbat. Und dann muss man von diesem Fest an rechnen, 7 Wochen. Und am 50. Tag kommt das Wochenfest. Das ist eben Shavuot. Und Pfingsten im Griechischen steht dort Pentekoste, das heißt der 50. Übrigens, Pfingsten hat also nichts zu tun, etwas mit Empfangen oder so, sondern das deutsche Wort Pfingsten geht über verschlungene Wege zurück auf das griechische Wort Pentekoste. Der 50. Also, der 50. Tag von einem Sonntag ist natürlich auch wieder ein Sonntag.
Wenn man bei 1 anfängt.
Wie?
Wenn man mit 1 anfängt.
Oder ja, weil der Tag, an dem die Wochen gezählt worden sind, das war ja das Erstlingsfest. Und von dem steht in 2. Mose 23, das musste gefeiert werden am Tag nach dem Sabbat. Da mussten musste ein genau abgestecktes Feld in Jerusalem mit Gerste musste geerntet werden und dann musste das Gott dargebracht werden als eine Gabe. Und Jesus Christus als der Auferstandene wird in 1. Korinther 15 genannt, der Erstling aus den Toten, der Entschlafenen. Das ist eine Anspielung auf dieses Erstlingsfest, das genau mit dem Auferstehungstag zusammenfiel. Der Tag nach dem Sabbat. Und von dort an musste man die 50 Tage zählen und dann ist es eben wieder ein Sonntag gewesen. Und, oder eben besser gesagt, wieder ein Tag des Herrn gewesen. Und so ist es natürlich schon eindrücklich, wenn man so zeigen kann, dass die Gemeinde überhaupt entstanden ist. Am Tag des Herrn. Das ist ihr Geburtstag und darum gehört dieser Tag ganz wesentlich zur Gemeinde. Und eben, das ist nicht plötzlich ein ganz anderer Tag, der früher nichts bedeutet hätte, sondern dieser Tag war schon wichtig, auch im Judentum. Eben als dieser Tag nach dem Sabbat. Und der erste Tag, eben an dem die Welt erschaffen worden ist. Das war schon immer ein ganz spezieller Tag, dieser erste Tag der Woche. Und darum haben auch zur Zeit Jesu in allen Synagogen des Landes hat man immer am ersten Tag der Woche die ersten Verse aus 1. Mose gelesen. Im ganzen Land. Und dann am Montag hat man den zweiten Schöpfungstag gelesen. So ist man ständig durch die Woche hindurchgegangen. Ja, aber das gibt als Nachtrag doch noch einen wichtigen Zusatzpunkt zu dieser Thematik. Gibt es da noch eine Frage? Ja, Jerry?
Die Arche Noah ist auch am ersten Tag gestrandet.
Am ersten Tag? Bist du ganz sicher? Wo steht das?
Am 17. Tag des 5. Monats.
Das ist 1. Mose 8. Also, der Tag, an dem die Arche Noah auf dem Gebirge Ararat zur Ruhe kam, das ist nach 1. Mose 8, Vers 4. Hast du es, Gott?
Ja.
Nämlich? Ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Ja, und du denkst, das ist ein Sonntag gewesen?
Gibt es keinen Hinweis.
Wie?
Gibt es keinen Hinweis drauf?
Nein, aber was ihr anspielt, ist fantastisch. Das war also der 17.7. Und es ist so, die Zeitrechnung im Alten Testament beginnt ja mit der Erschaffung der Welt. An welchem Kalendertag wurde die Welt erschaffen? Ja, ist doch eine berechtigte Frage. Am 25. Elul. Wie kommt man darauf? Ganz einfach. Das Neujahrsfest im Judentum ist ja auch eines dieser sieben Feste aus 3. Mose 23. Wann wird das gefeiert? Das Neujahrsfest. In der ganzen Welt werden Karten verschickt mit Shana Tova, gutes neues Jahr. Im Herbst, jawohl, und zwar am 1. Tischri. Der 1. Tischri, das ist das Fest des Posaunenhalls. Durch den ganzen Tag hindurch in den Synagogen bläst man die Schofarhörner. Und betont, das ist der Tag, an dem Gott den Menschen erschaffen hat. Also welcher Schöpfungstag? Der 6., ja. Und dann 5 Tage davor, das ist 25. Elul. Und man hat auch erklärt, dass das Schofarhorn, das spricht ja von Stärke und Autorität, ja? Wenn man wieder ein Problem bekommt, dann weiß man das in Zukunft, was das Schofarhorn bedeutet. Und da haben wir betont, das bedeutet die Autorität Gottes als Schöpfer über den Menschen. Und es ist gekrümmt, das zeigt, dass wir Menschen sollen uns der Autorität des Schöpfers beugen. Also, das war die Erschaffung der Welt. Und der Kalender läuft von dort her. Ab 1. Tischri, das ist Neujahr. Aber mit dem, dass das Volk Israel aus Ägypten erlöst worden ist, sagt Gott in 2. Mose 12, dieser Monat soll euch der erste der Monate sein. Und von da an hat man das eben gerechnet, das Neujahr ab dem Passamonat Nissan. Das war aber vorher der 7. Monat. Jetzt heißt es im Klartext, am 17. des 7. Monats landete die Arche Ararat auf dem Gebirge, die Arche Noah auf dem Gebirge Ararat. Das war der 17. Nissan. Nun, die Passalämmer wurden geschlachtet. Nach 2. Mose 12. An welchem Tag? Am 14. Das ging also bis in der Leidenswoche des Herrn, bis Donnerstagabend. Ja? Und dann wurde am darauffolgenden Tag, am 15., wurde das Passa gegessen. Welcher Wochentag war das? Ich habe mich vertan mit den Ausdrücken. Also am Donnerstagnachmittag war 14. Nissan. Da wurden die Passalämmer geschlachtet. Petrus und Johannes haben alles zubereitet im Obersaal. Und dann ab 18 Uhr begann der neue Tag. Ja? Ab Donnerstagabend beginnt der 15. Nissan. Und der geht Donnerstagabend und dann der ganze Freitag hindurch bis wieder 6 Uhr. Das heißt, der Herr Jesus wurde also am gleichen Kalendertag gekreuzigt, wie er das Passa mit den Jüngern gegessen hatte. Und dann kam der Schabbat, das war der 16. Und dann am ersten Tag der Woche ist der Herr auferstanden, das war der 17. Und nun, die Arche ist ein Bild von Jesus Christus. Die Menschen waren alle verdorben. Gott musste sie richten. Aber es gab einen Ausweg, um vor dem Gericht Gottes verschont zu werden. Das war die Arche. Die einzige Rettung. Aber man musste eingehen durch die Türe der Arche. Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Noah und seine Familie gingen hinein und auch viele Tiere. Dann hat Gott die Türe verschlossen und das Gericht kam über die Welt. Der Gottlosen, und es stürzte auch über die Arche. Aber die, die in der Arche waren, die wurden verschont. Und so ist eben die Arche, die durch die Wasser des Gerichtes Gottes ging, ein Bild von Jesus Christus, der für unsere Sünden und den Zorn Gottes am Kreuz gelitten hat. Und dann hat die Arche, ist sie zur Ruhe gekommen, das Gericht ist vorbei, auf dem Gebirge Ararat. Das entspricht dem Auferstehungstag. Es war also genau der Kalendertag der Auferstehung. Und zur Zeit des Herrn Jesus fiel eben dieser Kalendertag auf den ersten Tag der Woche. Das war nicht in jedem Jahr gleich. Eben darum kann man nicht sagen, die Arche sei am Sonntag gelandet, aber an dem Kalendertag, an dem Jesus Christus später auferstanden ist.
An dem Datum meinst
du? An dem Datum, ja, das meine ich mit Kalendertag, meine ich das Datum. Ja, gut, also wir sehen diese Zusammenhänge, die es da gibt, das ist grandios. Jetzt wollen wir aber doch weiterfahren in der Offenbarung. Und zwar, eben der Herr erscheint Johannes. Und man muss sich im Klaren sein, Johannes ist da über 60 Jahre später. Und der Herr begegnet ihm wieder. Und diese Begegnung war eigentlich so anders als damals, als er hier auf Erden war, dass Johannes wie reagiert auf seine Erscheinung? Ja, wie tot. Vers 17, liest das jemand vor? Wer liest?
Vers 17?
Ja.
Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades.
Jawohl. Also hier ist Johannes so überwältigt von der Herrlichkeit des Herrn, dass er das gar nicht aushält. Hier erschien der Herr Jesus als der Richter der Welt. Damals, als der Herr Jesus in diese Welt kam, das Wort wurde Fleisch, beschreibt Johannes in Johannes 1, Vers 14. Da kam er als Retter der Welt. Und Johannes schreibt dann weiter dort in Johannes 1, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Aber das, was Johannes hier erlebte, war ganz anders. Da ist er Jesus Christus, also der gleichen Person, begegnet, aber nicht mehr als der, der in Gnade kommt, um die Welt zu retten, sondern der Richter, der kommt, um die Welt zu richten. Und womit wird der Herr verglichen, als er ihn da beginnt zu beschreiben? Er sieht aus wie?
Wie ein Menschensohn.
Wie ein Menschensohn. Oder gleich dem Sohn des Menschen. Was bedeutet das?
Die Bezeichnung aus dem Matthäus-Evangelium.
Ja, der Herr Jesus nennt sich ja selber immer wieder der Sohn des Menschen. Warum nennt er sich so?
Prophezeiung aus Daniel.
Ja, genau. Schlagen wir auf, Daniel 7, Vers 14. Und das haben auch die Rabbiner zur Zeit des Herrn Jesus ganz klar gelehrt. Hier sehen wir das Kommen des Messias als König der Welt. Daniel 7. Benjamin, liest du gerade die Verse 13 und 14?
Ja. Ich schaute in die Sichten der Nacht, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum, dass es nicht zerstört wird.
Ja, also hier wird der Messias Menschensohn genannt. Und darum war das immer klar für die Leute, die zur Zeit der Evangelien gehört haben, wie der Herr Jesus sich selber als der Sohn des Menschen bezeichnet hat. Damit sagt er, ich bin der Messias. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ja, Jesus Christus hat nie behauptet, er sei der Messias. Wie kann man so etwas Törichtes sagen? An jeder Stelle, wo er sagt, der Sohn des Menschen, sagt er, dass er der Messias ist. Das ist ein bekannter Name des Messias. Und sehen wir, es ist eine direkte Anspielung an Daniel. Darum steht hier in Offenbarung 1, Vers 13 und inmitten der sieben Leuchter, einen gleich dem Sohn des Menschen. Das ist die Formulierung aus Daniel 7. Mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn. Ja, und darum wird also hier in Offenbarung 1 betont, der Herr Jesus kommt als der Menschensohn und jetzt wirklich als der, der kommt, um zu richten. Sein Gesicht ist wie? Beschrieben? Das Gesicht leuchtet so wie die Sonne. Und jetzt schlagen wir dazu auf Malachi. Je nach Bibelausgabe Malachi 4 oder dann ist es Malachi 3. Damit wir an der gleichen Stelle schauen, das ist einfach der fünftletzte Vers von Malachi. Es steht bei allen das Gleiche. Nur eine andere Zählung. Wer liest vor?
Aber die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein.
Jawohl. Die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen. Und jetzt musst du noch im Vers davor den Anfang lesen.
Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen.
Jawohl. Also hier geht es um den Tag des Herrn, also jetzt um den Gerichtstag. Und dieser Tag erscheint, indem die Sonne aufgeht, die Sonne der Gerechtigkeit. Das ist Jesus Christus. Wenn er erscheinen wird, in Macht und Herrlichkeit sichtbar für die Welt, dann wird er als die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen am Tag des Herrn. Und das bedeutet eben das Gericht für die Gottlosen. Es wird sie verbrennen. Sie werden sein wie Stoppeln und Feuer wird sie verbrennen. Und darum, wenn es hier heißt, der Herr Jesus hatte sein Gesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft, ist das ganz kleine Anspielung auf Malachi, die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgehen wird. Weiter, wie wird der Herr Jesus beschrieben? Können wir es kurz zusammentragen? So ruckzuck, zack, zack. Ein langes Gewand, wie weit? Bis zu den Füßen, jawohl. Dann, goldener Gürtel, wo gegürtet?
Um die Brust.
Das ist schon speziell. Ich gürte mich nie um die Brust. Sie auch nicht. Also, aber ein goldener Gürtel um die Brust, weiter. Jawohl. Weiter.
Augen wie Feuerflammen.
Jawohl.
Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen.
Jawohl. Weiter. Jawohl, also wie Wasserfälle. Und weiter.
Aus seinem Mund ging ein Schwert hervor, ein scharfes, zweischneidiges.
Schwert. Und jawohl. Ja. Der Gürtel gibt uns schon einen ersten Schlüssel, um in die richtige Richtung zu suchen. Welche Menschen in Israel waren gegürtet um die Brust? Die Priester, ja? Das steht im Talmud, dass man die Priester da um die Brust gürtete, ums Herz, ja? Und zwar haben die ganz lange Gürtel gehabt. so mehr als 10 Meter lang, dann gerollt um die Brust. Und der Talmud sagt, eng geschnürt, und das sollte quasi das Zeichen sein, der Dienst im Tempel muss mit höchster Konzentration vollzogen werden. Man muss wissen, zu Hause war man ja nicht gegürtet. Zu Hause hat man einfach das Unterkleid angehabt, das Oberkleid weg, Gürtel weg. Und sobald man aber hinausging zur Arbeit oder etwas unternahm, da hat man sich gegürtet. Darum ist der Ausdruck sich gürten immer der Ausdruck sich bereit machen für eine Arbeit oder für eine Sache. Aber eben gegürtet waren die Priester um die Brust. Das heißt, der Herr erscheint hier als Priester. Aber was ist das für ein Gürtel? Ein goldener Gürtel. Warum goldig? Ja, das spricht von der Reinheit, natürlich. Aber welche Leute in Israel hatten goldene Gürtel? Wie?
Könige?
Nein. Der hohe Priester. In 2. Mose 28 werden die hohen priesterlichen Kleider beschrieben. Sie bestehen aus 8 Teilen. Die normalen Priester, die hatten 4 Teile. Die hat der hohe Priester auch, aber noch 4 Teile dazu. So kann man sich das gut merken. Und da war also das lange weiße Untergewand bis auf die Füße. Das entspricht hier diesem langen Gewand bis zu den Füßen. Das ist das griechische Wort hier ist das Wort, das in Sacharja 3 für die Feierkleider des hohen Priesters Josua verwendet wird. Das ist also ganz typisch dieses hohe priesterliche Unterkleid, das hier bezeichnet wird, bis zu den Füßen reichend. Und dann hatte der hohe Priester einen Gürtel, und der bestand nach 2. Mose 28 aus Gold und? Nein, das war das Brustschild. Die 4 Farben, blauer und roter Purpur, Karmesin und Weiß. Das sind die 4 Farben, die auch am Scheidevorhang des Tempels waren, bei der Stiftshütte. Ja, und eben Gold. Bei den Priestern erfahren wir aus dem Talmud, dass man dort auch Gold eingearbeitet hat. Und nun, aber hier ist es jetzt wichtig, eben hier ist es der typische hohepriesterliche Gürtel. Und im Talmud wird die ganze Kleidung des hohen Priesters wird genannt Big Day Zahav, die goldenen Kleider. Aber das heißt nicht, dass alles aus Gold war, sondern eben der Gürtel war mit Gold eingearbeitet, und dann gab es ja noch weitere Teile, wo das Brustschild aus Gold und so weiter, aber eben der Gürtel enthielt Gold, und darum wird er hier genannt goldener Gürtel. Also wir erkennen, der Herr erscheint hier als hoher Priester. Was weist noch hin auf ihn als hohen Priester? Ja, hat er Schuhe an? Johannes sieht, ja? Nein, Begründung? Johannes sieht nur was? Er sieht die Füße. Ja. Welche Schuhe trugen Priester im Tempel? Gar keine. Der hohe Priester nicht, die Priesterschaft nicht und die Besucher im Tempel? Auch nicht. Niemand durfte Schuhe tragen. In den Synagogen ja, aber nicht auf dem Tempelplatz. Waren alle barfuß. Und zwar im Gedenken an 2. Mose 3, wo Gott Mose erscheint und er sagt, ziehe deine Sandalen von deinen Füßen, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Und so durfte man im ganzen Tempelbezirk nur barfuß gehen. Also hier erscheint der hohe Priester in seiner hohen priesterlichen Kleidung und barfuß auf heiligem Boden. Und jetzt müssen wir denken, ja, aber der Herr Jesus wird ja 10-mal im Hebräerbrief genannt hoher Priester. Und was ist seine Aufgabe als hoher Priester? Oder was war seine Aufgabe? Ja? Gott dienen. Ja, er betet für sein Volk, dass sie das Ziel erreichen, Hebräer 7. Ständig verwendet er sich im Gebet für das Volk. Aber das alles, nachdem er die grundlegende Arbeit getan hat als hoher Priester, nämlich er hat sich selber als Opfer dargebracht. Hebräer 2 im Schluss. Also jetzt erscheint der Herr Jesus als hoher Priester. Das heißt, als der das Opfer gebracht hat für eine verlorene Welt, um sie zu retten. Und nun in der Offenbarung geht es darum, aber was geschieht mit diesen Menschen, die das Opfer Jesu abgelehnt haben? Oder gleichgültig daran vorbeigehen? Die müssen selber zum Schlachtopfer werden. Und darum wird in der Offenbarung beschrieben, wie Gottes Gericht diese ganze Erde furchtbar treffen wird. Aber nur, weil sie das Opfer Jesu nicht in Anspruch genommen haben, dass sie hätten gerettet werden können. Und darum, der Hohepriester hier hat ein Gesicht, das leuchtet wie die Sonne. Und das ist das Erstaunliche, in der Offenbarung, da wird ja sehr viel über den Himmel gesprochen. Und da wird erklärt, im Himmel gibt es einen Tempel. Offenbarung 11, Vers 19, kann das jemand lesen? Also, im Himmel Gottes Tempel. Und im ersten Kapitel schon erscheint der hohe Priester des himmlischen Heiligtums. Und wir werden sehen, das nehme ich jetzt nicht vorweg, wenn wir Kapitel für Kapitel durch die Offenbarung gehen, da werden wir so viele Details über diesen himmlischen Tempel erfahren. Wir haben gesprochen über den Altar im Himmel. Jetzt haben wir gerade gelesen von der Bundeslade dort im Himmel. Und von dem goldenen Räucheraltar wird gesprochen, von dem goldenen Rauchfass und von dem siebennamigen Leuchter im Himmel und so weiter und so fort. Die Offenbarung ist eigentlich das Buch, in dem gezeigt wird, wie der Tempel Gottes im Himmel Krieg führt mit dieser Erde. Und das Gericht kommt von oben über diese Welt. Wir werden später sehen in der Offenbarung, dass die schlimmsten Gerichte werden Engel auslösen, indem sie ihre goldenen Schalen ausgießen auf die Erde. Aber was sind diese goldenen Schalen? Das sind, wie? Das sind die Opferschalen. Im Tempel hatte man eben goldene, es gab auch silberne, aber die vornehmsten waren die goldenen Schalen, mit denen man jeweils das Blut der Opfer aufgefangen hat. In Offenbarung 16 werden wir sehen, wie ein Engel eine goldene Schale ausgießt auf die Erde und das Wasser wird zu Blut. Da merken wir, all diese Dinge, die eigentlich von Gottes Gnade sprechen, werden plötzlich zur Katastrophe für die Menschen. Zum Fluch, zum Verderben, zum Gericht. Und darum wieder die große Botschaft der Offenbarung ist, Jesus Christus ist gekommen, um uns zu retten. Aber wenn wir ihn als Retter ablehnen, gleichgültig an ihm vorbeigehen, dann wird letztlich das, was zu unserer Rettung gedient hat, was von der Gnade Gottes herkommt, wird letztlich zu unserem Verderben werden. Und jetzt verstehen wir eben noch besser, Johannes fällt wie tot zu seinen Füßen. Übrigens, wo sieht ihr den Herrn Jesus? Inmitten von was? Wo steht das im Vers? Ja, 12, 13. Sieben goldenen Leuchter. Was ist denn das?
Die Gemeinden.
Das bedeutet Gemeinden. Aber jetzt sachlich, was sind das für Lampen?
Öllampen.
Keine. Also mit Öllampen bin ich schon einverstanden, aber noch mehr.
Sind das die Leuchter aus dem Tempel?
Ja. Das sieht man eben, wenn man den griechischen Grundtext liest, wird das klar, dass das der Begriff ist, der auch gebraucht wird für die Menorah, den siebenarmigen Leuchter. Also er sieht den hohen Priester inmitten der sieben goldenen Leuchter. Wie viele goldene Leuchter gab es in der Stiftshütte? Darum überrascht es uns, wenn es dort nur einen gab, warum sind da sieben? Aber im Salomo-Tempel, wie viele gab es? Fünf, sieben, wer hat noch eine andere? Ja, es gab zehn. Salomo hat zehn goldene Leuchter gemacht und es gab auch zehn Schaubrottische. Und wenn wir das wissen, dass es im Salomo-Tempel viel mehr Leuchter gab, überrascht uns das nicht, dass eben Johannes den Herrn sieht als hoher Priester inmitten von sieben goldenen Leuchtern. Ja, und da wird ja erklärt in Vers 20, was die bedeuten, die sieben goldenen Leuchter. Was heißt das? Was bedeuten sie?
Sind sieben Gemeinden.
Jawohl. Sind sieben Gemeinden, das heißt, bedeuten sieben Gemeinden. Jede örtliche Gemeinde sollte also ein siebenarmiger Leuchter sein, der in dieser Welt der Dunkelheit und der Orientierungslosigkeit Licht verbreitet. Aber jetzt werden wir nächstes Mal die sieben Sendschreiben durchnehmen und dann sehen wir, wie der Herr diese verschiedenen Gemeinden ganz genau untersucht. Und er sieht alles, was gut ist. Er erwähnt immer das Gute zuerst. Eine gute Lektion für uns. Und dann sagt er auch, was nicht richtig ist. Eben, er hat Augen wie eine Feuerflamme, die alles prüft und alles, was vor Gott nicht bestehen kann, verbrennt. Und so sehen wir also hier den hohen Priester, der sich um die goldenen Leuchter kümmert. Im zweiten Buch Mose sehen wir, eine Aufgabe des hohen Priesters war es, immer wieder den siebenarmigen Leuchter in Ordnung zu bringen. Den Docht zuzuschneiden, sodass dass jeder Tag die Funktion des Leuchtens erfüllt werden konnte. Und so müssen wir sehen, die sieben Sendschreiben sind dazu da, der Herr hilft, dass jede Gemeinde wirklich dieses Licht verbreiten kann und dieses Zeugnis in dieser Welt sein kann. Und was auch wichtig ist, er wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter. Alle Gemeinden bekommen alle sieben Briefe. Nicht nur Ephesus bekommt Ephesus, sondern die kriegen auch alle anderen. Und Smyrna kriegt auch den von Ephesus und alle anderen. Also das zeigt, dass die Gemeinden nicht einfach unabhängig sind voneinander. Und man kann nicht sagen, wenn in dieser Gemeinde irgendein Problem ist und jemand aus einer anderen Gemeinde sieht das, das geht ja überhaupt nichts an. Nein, der Herr ist da und er prüft alle Gemeinden. Und er orientiert auch alle Gemeinden, über alle Gemeinden. Und das zeigt eben die Verbundenheit der Christen untereinander. Dass wenn eine Gemeinde einen falschen Kurs geht, dann sollte das auch die Gläubigen anderer Gemeinden schmerzen. Und nicht einfach denken, das ist ihre Sache, was die machen. Nein, das muss einen ins Gebet treiben, auch wenn man nicht zu dieser Gemeinde gehört. Und das lernen wir hier, also der Jesus erscheint als der Sieger über den Tod. Er sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so als der Auferstandene versucht er die Gemeinden zurechtzubringen. Aber ob sie dann darauf hören, das ist ihre Sache. In 1. Sendschreiben sagt der Herr, schauen wir das noch kurz an, Kapitel 2, Vers 5. Lies das jemand vor, bitte.
Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust.
Aha, wieder interessant. Einen Leuchter wegrücken. Ja, hat es das im Tempel gegeben, dass man einen Leuchter weggerückt hat? Ja, wenn er irgendwie verunreinigt worden war, dann war er nicht mehr koscher. Sagen wir, ein Priester war unrein und hat den Leuchter berührt, dann war der Leuchter unrein. Dann konnte er nicht mehr weiter im Heiligtum sein, hat man ihn entfernt. Man hat übrigens auch zur Zeit Jesu im Tempel in Jerusalem, hat man für die meisten Tempelgeräte Ersatz gehabt in Aufbewahrungsräumen. Also man hatte mehr als nur einen Leuchter bereit. War der unrein, wurde ein anderer gebracht an seine Stelle. Aber hier wird nur davon gesprochen, eben, wenn du nicht Buße tust. Und der Vorwurf war, sie haben die erste Liebe verlassen. Die erste Liebe ist die, die Jesus Christus den ersten Platz gibt im Leben. Wenn er den zweiten hat, dann ist das nicht die erste Liebe, dann ist das die zweite Liebe. Also die Liebe von zweitem Rang. Die erste Liebe ist die Liebe von erstem Rang. Und der Herr gibt sich nicht zufrieden mit dem zweiten Rang und schon gar nicht mit Nummer 5. Und er sagt, wenn ihr nicht Buße tut als Gemeinde, dass ich wieder den ersten Platz in euren Herzen habe, dann werde ich den Leuchter wegrücken. Dann wird der Leuchter unrein und muss aus dem Heiligtum verschwinden. Das ist ein sehr ernster Gedanke. Und wenn wir jetzt konkret denken an Ephesus, was ist dort geschehen? Kirchengeschichtlich. Da kam der Islam und hat das Christentum in der Türkei weitgehend zerstört. Und heute sind die Christen eine absolute Minorität in der Türkei. Und dabei gehört die Türkei, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, zu den ersten großen Missionsgebieten. Der Apostel Paulus hat ja zum Beispiel Apostelgeschichte 19 mehrere Jahre in Asia, also in dieser Provinz, wo diese 7 Gemeinden waren, gewirkt. Und es heißt dort, dass alle, die in Asia waren, sowohl Juden als Nichtjuden, haben das Wort des Herrn gehört. Es wurde so intensiv missioniert, dieses Gebiet. Und dann kam später Islam, hat alles kaputt gemacht. Da wurde dieser Leuchter weggerückt. Durch die Untreue in der Kirchengeschichte. Und das muss natürlich auch zu uns sprechen. Ja, wenn der Herr so gehandelt hat damals, wie ist es dann mit meinem Zeugnis? Und gebe ich dem Herrn wirklich den ersten Platz? Natürlich kann einer sagen, ja gut, das geht ja nicht um dich persönlich, es geht um die Gemeinde. Ja. Jeder Brief ist an eine Gemeinde geschrieben. Aber eine Gemeinde besteht aus Einzelpersonen. Die Gemeinde, wo du bist, setzt sich zusammen aus allen Einzelnen. Das gibt die Summe. Und darum, diese Sendschreiben haben eben etwas zu sagen für mich persönlich, dass ich mich abfrage, wie steht es mit meiner Liebe zum Herrn? Hat der Herr wirklich den ersten Platz oder gibt es andere Dinge in meinem Leben, die wichtiger sind? Und da muss ich jetzt nicht so bekannte Beispiele bringen. Jeder weiß bei sich selber, welche eben eine Gefahr sind, dass der Herr nicht den ersten Platz hat. Und dann muss ich mich fragen, und jetzt in der Ortsgemeinde, wo ich bin, hat der Herr dort den ersten Platz? Also wir können diese Sendschreiben auf verschiedenen Ebenen anschauen und wir werden nächstes Mal auch sehen, dass diese 7 Sendschreiben auch prophetisch in 7 Abschnitten die ganze Kirchengeschichte der letzten 2000 Jahre darstellen. Da können wir uns also abfragen, was bedeutet Ephesus in der Kirchengeschichte? Aber damit ist es nicht erledigt, sonst machen wir den großen Fehler, dass wir sagen, ja, Ephesus, das hat mit mir nichts zu tun. Das bezieht sich auf die Urgemeinde, die da die erste Liebe verlassen hat. Nein, falsch. Das gleiche Sendschreiben stellt mir die Frage, und wie ist es mit deiner Liebe zum Herrn? Und es stellt der Ortsgemeinde, wo ich bin, jetzt heute die Frage, wo steht die Gemeinde und welchen Platz hat der Herr? Und hat sein Wort diese Autorität? Es kam wie ein Schwert, ein zweischneidiges Schwert aus seinem Mund. Hat das Wort Gottes hundertprozentige Autorität und Schärfe oder wird es da irgendwie eingeschränkt? Und kann eben dieses Licht wirklich leuchten und in dieser Welt Orientierung für verlorene Menschen verbreiten. So werden wir sehen, das ist so reich, was wir nächstes Mal in den Kapiteln 2 und 3 finden werden. Ja, dann wollen wir jetzt Schluss machen.